Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Ann-Kathrin Wasle. Ann-Kathrin Wasle wurde 1987 geboren und wuchs in der Gegend um Heidelberg auf. Noch während ihres Mathematikstudiums begann sie, historische Romane zu schreiben, eine Aufgabe, der sie sich bald gänzlich widmete. Nachdem sie ihre ersten Bücher bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat, publiziert sie ihre neue Reihe Nachtschattengewächse im Eigenverlag unter dem Label Tintenschwan. Heute lebt sie zusammen mit ihrem Mann, ihrem Sohn und zwei Freundinnen in einer quirligen Hausgemeinschaft am Rand der Karlsruher Rheinauen. Für Litcast liest Ann-Kathrin Wasle aus ihrem Roman Bittersüßer Nachtschatten.
Vor ihnen öffnet sich ein Gewölbe, das ganz von flackerndem Kerzenschein erfüllt ist. Das muss die alte Basilika sein, von der Lucian gesprochen hat. Ehrfürchtig tritt Rita hinein, zwischen die hohen Steinsäulen, die sich nach beiden Seiten erstrecken. Sie stehen in der Mitte eines langgestreckten Raumes, gemauert aus uraltem Gestein, auf dem nur noch hier und da die Reste von bunten Fresken zu erkennen sind. Zwei Reihen von Säulen ziehen sich durch das Kirchenschiff, bis hinüber zum Altarraum, der rechts von ihnen einige Stufen erhöht liegt. Daneben kann Rita den Einstieg zu einer steinernen Treppe sehen, die wohl hinab in die Krypta führt. An den Wänden und vor den Säulen stehen Kerzen auf dem Boden, die den Raum in ein flackerndes Licht tauchen, während die Schatten auf den Steinen tanzen. »Sieh an, wir haben Besuch!« Hastig wendet Rita den Kopf. Eine dunkle Gestalt kommt von der anderen Seite des Gewölbes auf sie zu. Der Neuankömmling trägt ein offenes Sakko über der bloßen Brust. Darüber baumelt eine silberne Hand mit einem Amethyst in der Mitte. Mit argwöhnischem Blick tritt Lucian dem Mann entgegen, die Taschenlampe wie eine Waffe vor sich ausgestreckt. Doch der andere beachtet ihn gar nicht. An Lucian vorbei geht er auf Rita zu und begrüßt sie mit einer tiefen Verbeugung. »Milady, es ist mir eine Ehre!« Den Kopf immer noch gesenkt, schenkt der fremde Mann ihr ein strahlendes Lächeln. Seine weißen Zähne bilden einen blendenden Kontrast zu der dunklen Haut und den schwarzen Haaren, die ihm offen ums Gesicht fallen. »Kaya Duman, zu deinen Diensten!« »Ich bin Rita. Rita Tscherner.« Unsicher blickt sie zu Lucian, doch der sieht sich mit verschränkten Armen in dem Gewölbe um. Seine Miene lässt darauf schließen, dass er es nicht gewohnt ist, derart ignoriert zu werden. »Rita, welch ein Name!« tönt Kaya lautstark. Er reicht ihr seine Hand und als Rita zögernd einschlägt, führt er sie zu den Säulen, die das gegenüberliegende Seitenschiff einrahmen. Dieser Teil der Kirche ist dunkler als das Hauptgewölbe. Nur eine Reihe Grablichter, die auf den Fenstersimsen an den Wänden stehen, verleihen ihm einen roten Schimmer. Zwischen den Säulen, die sich bis zum Altar erstrecken, sieht Rita einen steinernen Sockel mit einem Podest darauf, ähnlich einer alten Kanzel. Dort oben sitzt eine Frau mit rabenschwarzer Haut und goldenen Augen, die in einem Taschenbuch blättert, ohne sich um das spärliche Licht zu kümmern. Unten neben dem Sockel steht ein ganzes Regal voll verstaubter Bücher. Keine Gesangbücher, sondern zerfledderte, abgegriffene Taschenbücher. Hinten an der Mauer, etwas zu ihrer Linken, erkennt Rita einen hölzernen Vorsprung, der sie an den Tresen in ihrem Lokal erinnert. Daneben lehnt ein Haufen dick gepolsterter Sitzkissen. Dazwischen läuft eine andere Frau umher, die damit beschäftigt ist, Sitzsäcke auseinanderzuziehen und in dem weiten Kirchenraum zu verteilen. Rita muss zweimal hinschauen, ehe sie die dunkelhaarige Gestalt erkennt. Es ist die Frau aus dem roten Hut, Erika, die sie vor ein paar Tagen getroffen hat. Unwillkürlich fährt Ritas Hand zu ihrem Unterarm. Das Mal. Erika hatte sie auf den Arm gezeichnet. Nun bemerkt sie, dass an der Mauer hoch über der Bar die Reste eines Freskos zu erkennen sind. Das gleiche Symbol ist dort aufgezeichnet. Ein breites Omega mit einem Strich darunter. »Willkommen in der Unterwelt«, sagt Kaya mit dröhnender Stimme und tritt neben sie. Er breitet theatralisch die Arme aus, sodass die silberne Hand auf seiner Brust im Kerzenlicht funkelt und dreht sich einmal um sich selbst. »Lasst, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren!« Dunkel hallen die Worte in dem leeren Gemäuer wieder. Der Klang treibt Rita einen Kloß in den Hals. Je erinnert sie sich daran, was Erika vor ein paar Tagen zu ihr gesagt hat. »Ich könnte dir erzählen, dass ich für den Leibhaftigen höchstpersönlich arbeite, und du hättest es in 5 Minuten vergessen.« Nun, Rita hat es vergessen. Bis jetzt. Ein Schauder fährt ihre Arme entlang, während sie sich in dem düster beleuchteten Gewölbe umblickt. Ein leises Räuspern ist zu hören. Wie ich sehe, habt ihr euch bereits eingerichtet. Mit erhobener Augenbraue sieht Lucian zwischen den drei fremden Gestalten umher. Dann weist er auf Rita. Ich habe sie draußen gefunden, als ich nach unseren Schäfsehen Ausschau gehalten habe. Allerdings trägt sie nun wohl euer Zeichen? Das kannst du mit Erika aushandeln. Ohne die Augen von Rita zu nehmen, nickt Kaya zu der dunkelhaarigen Frau. Nun dreht sich Erika mit einem Seufzen um. Gibt es ein Problem? Sie lässt das Kissen fallen, das sie gerade in der Hand hält, und schiebt es mit der Spitze ihres Stiefels an seinen Platz. Dann kommt sie zu den anderen herüber. Oh nein, keineswegs. Lucian sieht sie abschätzig an. Nehmt es als Zeichen des guten Willkommens. Wir sind erfreut zu sehen, dass unsere Gäste sich eingelebt haben. Gut zu hören. Mit einer knappen Geste bietet Erika ihm die Hand. Dabei nickt sie zu Rita. Danke, dass du die Mühe gemacht hast. Richte deiner Fürstin unseren Dank für ihre Gastfreundschaft aus. Lucian betrachtet die ausgestreckte Hand, als wüsste er nicht, was er damit anstellen soll. In seiner Rechten hält er immer noch die Taschenlampe, die er trotz der Kerzenbeleuchtung nicht ausschaltet. Endlich blickt er Erika mit einem Lächeln an, das nicht bis zu seinen Augen reicht. Wie freundlich von dir. Aber sollte mir nicht besser jemand anderes diese Grüße ausrichten? Jemand, an dessen Worte ich mich in einer Stunde noch erinnern kann? Seine Stimme trieft vor Spott. Neben Rita prustet Kaya los, während Erika den Besucher mit einem finsteren Blick bedenkt. Für einen Augenblick ist die Anspannung zwischen den beiden geradezu greifbar. Da wendet sich die goldäugige Frau oben auf dem Podest zu ihnen herüber. Mit einer schlangengleichen Bewegung gleitet sie von der Steinsäule herunter, sie legt das zerlesene Buch zu den anderen ins Regal und tritt zu Lucian. Lucian, wie wundervoll, dass du es einrichten konntest. Er ist überaus verbunden für eure Unterstützung. Die Frau hat einen sonderbaren Akzent, den Rita nicht zu deuten weiß. Sie neigt den Kopf, sodass ihre goldenen Ohrringe klimpern, und eilig tut Lucian es ihr nach. Verehrte Nyoka, die Ehre ist ganz unsererseits. Selbst mit dem üppigen Afrohaar ist die Frau kleiner als er, aber nichtsdestotrotz schwingt in Lucians Worten ein tiefer Respekt mit. Und er? Er wird sich bei Zeiten melden. Die dunkelhäutige Frau, Nyoka, schenkt ihm ein entwaffnendes Lächeln. Bis dahin möchte ich dich bitten, deiner Gönnerin unseren tiefsten Dank auszurichten für ihre großzügige Gastfreundschaft. Sei versichert, das werde ich. Noch einmal neigt Lucian den Kopf, dann blickt er zu Rita. Und was sie angeht, ich habe das Mal an ihrem Arm gesehen und dachte, es wäre das Beste, sie hierher zu führen. Erika schiebt sich schützend vor Rita. Keine Sorge, ich werde mich um sie kümmern. Lucian schenkt ihr einen knappen Blick, dann zuckt er mit den Schultern. Wie du meinst. Noch einmal blickt er zu Nyoka. Wenn es euch hier noch an irgendetwas mangeln sollte, so vertraue ich darauf, dass du dich an mich wendest? Nyoka nickt und sieht Lucian nach, während der wieder durch die Öffnung verschwindet, aus der er mit Rita gekommen ist. Dann geht sie zurück zum Bücherregal, greift sich ein anderes der Taschenbücher und steigt über eine schmale Treppe wieder auf das Steinpodest, um mit ihrer Lektüre fortzufahren. Grimmig schüttelt Erika den Kopf. Was für ein aufgeblasener Idiot! Kaya gluckst zur Antwort auf eine Weise, die ebenso gut Zustimmung wie Spott ausdrücken konnte. Keiner der Anwesenden scheint Rita mehr zu beachten. Alle haben genug mit ihren eigenen Gedanken zu tun. Sie lässt den Kopf sinken. Das ist nicht das, was sie sich von ihrem Ausflug erwartet hat. Mit einem Mal fühlt sie sich wie ein unliebsamer Eindringling, der sich in eine geschlossene Gesellschaft gedrängelt hat. Ihre Glieder zittern und ein dicker Kloß sitzt ihr in der Kehle. Was tut sie eigentlich hier, mitten in der Nacht, unter der Stadt, in solch einer Begleitung? Ich sollte wohl lieber gehen, murmelt sie, die Hände zu Fäusten geballt. Sie denkt an den langen Weg, auf dem Lucian sie durch die Kanalisation hierher geführt hat. Selbst wenn sie durch das unterirdische Labyrinth zurückfindet, wird sie doch nicht vor dem Morgengrauen zu Hause sein. Aber, was für ein Unfug, lässt Dakaya hören. Er legt ihr den Arm um die Schultern, vorsichtig erst, und als sie nicht zurückschreckt, fester. Was du brauchst, ist etwas zu trinken, um wieder zu dir zu kommen. Sieh dich an, du zitterst ja von Kopf bis Fuß. Es ist wahr, Rita ist dem Zusammenbruch nah. Ihr ist, als würden all die Strapazen des Abends jäh über sie hereinbrechen. Noch einen Moment versucht sie, die Haltung zu bewahren. Dann lässt sie sich in Kajas Umarmung sinken, schmiegt sich an ihn und nimmt hin, dass er sie hinüber zu dem Lager aus Stühlen und Kissen führt. Dort hat Erika schon einen Hocker an die Bar geschoben. Auf ihre Geste hin lässt Rita sich auf dem Stuhl nieder, während Erika ihr die Jacke abnimmt. Währenddessen geht Kaya hinter die Bar, um einen Moment später mit einem Glas und einer halbvollen Flasche wieder aufzutauchen. Hier, Kanim, probier das. Das sollte dich wieder zu Kräften bringen. Er schenkt ihr zwei Fingerbreit von der klaren Flüssigkeit in das Glas und vorsichtig nippt Rita daran. Der Geschmack ist scharf, aber nicht unangenehm. Eine tröstliche Wärme fließt durch ihre Glieder. Da siehst du es, verkündet Kaya. Die perfekte Mischung aller lohnenswerten Sünden, gute Bücher und Alkohol. Erika schnaubt abfällig. Was verstehst du schon von guten Büchern? Ohne ihn anzuschauen, geht sie zu der Mauer, gegen die ein paar niedrige Tische in Stapeln gelehnt stehen. Ich? Nichts. Aber da unsere verehrte Nyoka da drüben schon wieder eifrig beschäftigt ist. Kaya nickt zu der Gestalt auf dem Sockel hinüber. Wirklich ist Nyoka gerade dabei, mit einem Bleistift in dem Buch auf ihrem Schoß herumzuschreiben. Rita muss sich anstrengen, um in der Dunkelheit den Titel zu erkennen. Es ist eine zerlesene Ausgabe von Jenseits von Eden. Erika, die dabei ist, die Tische im Raum zu verteilen, folgt seinem Blick und schüttelt den Kopf. Warum sollte sie es korrigieren, wenn es etwas taugt? Warum sollte ich mir die Mühe machen, es zu korrigieren, wenn es nichts taugt? Nyoka blickt während ihrer Worte nicht auf. Gezielt fährt sie mit dem Stift zwischen den Seiten herum. Eine Stelle scheint ihr besonders zu gefallen. Ein zufriedenes Grinsen streicht über ihr Gesicht. Noch einmal nippt Rita an dem Getränk und lehnt sich auf dem Stuhl zurück. Sie weiß nicht, ob es an dem Alkohol liegt oder an der sonderbaren Gesellschaft. Doch langsam fallen alle Angespanntheit und Sorge der letzten Tage von ihr ab. Wahrscheinlich sollte sie etwas mehr Neugierde zeigen, sollte nachforschen, in was für eine geheime Veranstaltung sie da geraten ist. Aber für den Moment ist es ihr gleich. Sie fühlt sich wohl, ruhig, warm und zufrieden. Gerade in diesem Augenblick kann sie sich nichts Angenehmeres vorstellen, als sich hier unten im Kerzenschein auszuruhen und die anderen zu beobachten. Erika hat die Sitzgruppen fertig zurechtgerückt und macht sich nun daran, verschiedene Flaschen und Gläser auf dem Tresen zu sortieren, während Kaya ihr Tun mit nutzlosen Kommentaren begleitet. Aber Meleim, du kannst den guten Schnaps doch nicht in die zweite Reihe stellen. Lass der armen Flasche etwas Liebe zukommen. Wenn du mich noch einmal so nennst, knurrt Erika. Doch Kaya zwinkert ihr nur zu. Zufrieden seufzt Rita auf und schaut sich in dem Gewölbe um. Sie bemerkt, dass die Lichter um sie herum sich vermehrt haben. Dort drüben huscht ein kleiner Schatten umher, wie von einem Kind oder einem Zwerg, und verteilt Kerzen in den Ecken der Kirche. Was auch immer das hier für eine Gruppe ist, offenbar bereiten sie sich auf ein größeres Ereignis vor. Von der Seite schiebt Erika ihr ein Wasserglas herüber und artig nimmt Rita einen tiefen Schluck. Dabei folgt sie der anderen Frau mit den Augen. Was hatte sie bei ihrer letzten Begegnung gesagt? Eine große Feier am Karfreitag, hier unten in der Basilika? Rita überlegt, ob sie Erika darauf ansprechen sollte, doch die Worte wollen nicht heraus. Wie auch. Bisher hat Erika noch mit keiner Geste erkennen lassen, ob sie Rita überhaupt wiedererkennt. Aber auf der anderen Seite kann es kein Zufall sein, dass sie die Frau hier so unversehens wieder trifft. Der dumpfe Klang von Fußstapfen unterbricht Ritas Gedanken. Sie sieht hinüber zu den Stufen, die seitlich vom Altar hinunterführen. Ein breitschultriger Mann mit langen Haaren kommt nun von unten heraufgestapft, in seinen Armen eine Holzkiste, die er mühsam vor sich herschiebt. Mit einem Zungenschnalzen heißt Kaya ihn willkommen. Logos, welch eine Ehre, dass er sich auch zu uns heraufbemüht. Ohne die spöttische Begrüßung zu beachten, hieft Logos die Kiste hinüber zu dem Regal. Jetzt erst sieht Rita, dass die Holzkiste ebenfalls mit Büchern angefüllt ist. Keine billigen Taschenbücher wie die im Regal, sondern gebundene Bände, nicht wenige davon mit Goldschnitt und Lesebändchen verziert. Der Mann richtet sich auf und streckt seinen Rücken durch. Dabei wirft er Rita ein knappes Nicken zu. Dann sortiert er die Bücher in das Regal ein, wobei er jedem einen kurzen Blick schenkt. Die Taschenbücher, die verteilt auf den Regalbrettern liegen, wirft er achtlos beiseite. »Das hier kann bleiben«, meldet sich Nyoka und reicht dem älteren Mann das Taschenbuch herunter, in das sie eben noch Notizen gemacht hat. Er nimmt es entgegen und sein Mund verzieht sich, als er den Titel liest. Doch ohne Widerspruch stellt er das Buch zu den anderen ins Regal. Es sind nicht nur gebundene Bände, wie Rita nun bemerkt. Auch ein paar Taschenbücher sind dabei und etwas, das wie ein altes Fotoalbum aussieht. Überhaupt scheinen alte und neue Bücher wild durcheinander gemischt. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie allesamt deutliche Gebrauchsspuren aufweisen. Fragend sieht sich Rita zu Erika um, die gerade eine Reihe leerer Gläser auf einem Steinvorsprung platziert. »Entschuldige, aber was ist das hier?« Ihre Hand beschreibt einen Halbkreis, der den gesamten Raum einschließt. »Was bereitet ihr hier vor?« Ehe Erika antworten kann, tritt Kaya von der Seite herbei. »Wie ich schon sagte, alles, was es an lohnenswerten Sünden gibt.« Er greift nach Ritas Glas und beäugt die klare Flüssigkeit, die noch fast unangetastet ist. »Wenn man sie denn zu schätzen weiß.« »Lass den Unfug.« Erika nimmt ihm das Glas aus der Hand und schüttet den Inhalt fort. »Wenn du unbedingt jemanden abfüllen willst, such dir dafür eine, die auch Lust darauf hat. Etwas Alkoholfreies?« Die letzte Frage ist an Rita gerichtet, die verwirrt nickt. Mit geübten Bewegungen greift Erika zwei der Flaschen und gießt ein paar genau abgemessene Schwünge in das Glas. Nachdem sie eine Handvoll Eiswürfel hineingetan und das Ganze mit einem gläsernen Mixstab umgerührt hat, mischt sie auch sich selbst ein Getränk. Dieses Mal aus mehreren Flaschen, die den scharfen Geruch von Alkohol verströmen. Mit den beiden Cocktails in der Hand setzt sie sich zu Rita und stellt das Glas vor ihr auf den Tresen. »Ich habe es dir schon gesagt«, sagt sie und nippt an ihrem Drink. »Wir sind hier, um am Freitag eine Party zu veranstalten. So verbringen wir unsere Zeit. Wir folgen Logos von Stadt zu Stadt und suchen nach geeigneten Orten, um zu feiern und Menschen zu treffen. Die alte Basilika ist nahezu perfekt. Das Gemäuer liegt mitten unter Prag, aber dennoch würde sich niemand zufällig hierher verirren.« Unwillkürlich hebt Rita den Blick zu der Gewölbedecke, die trotz des Kerzenscheins im Dunkeln liegt. Kaum zu glauben, dass sich das gesamte Gebäude unter der Altstadt verbirgt. Unbeeindruckt fährt Erika fort. »Ein paar Prager Freunde haben uns diesen Ort empfohlen. Lucian hast du ja selbst getroffen.« Ihr Tonfall deutet an, dass sie von diesem speziellen Freund keine besonders hohe Meinung hat. Dann nickt sie hinüber zu dem Bücherschrank, wo der ältere Mann, Logos, gerade die zweite Kiste einräumt. Ihm geht es vor allem um die Bücher. Deswegen überhaupt der ganze Aufwand. Er will wissen, was die Leute hineinschreiben, welche sie mitnehmen und welche dafür hier gelassen werden, um mit uns weiterzureisen. Erika hebt die Schultern, als könne sie mit diesem Steckenpferd nicht allzu viel anfangen. »Etwas hineinschreiben? Aber die Bücher sehen wertvoll aus.« Rita runzelt die Stirn. »Sind einige davon nicht uralt?« »Und ob sie das sind?«, stimmt Kaya zu. »Aber das stört keinen großen Geist.« Er zieht einen alten Band aus dem Regal und legt ihn neben Rita auf den Tresen. Eine Gesamtausgabe von Goethes Theaterstücken, wie sie von Namen erkennt. »Immerhin, ein guter Teil der Kommentare ist kaum jünger.« Achtlos blättert er durch die Seiten, wo sich alte Markierungen mit unzüchtigen Bildern und Kritzeleien abwechseln. Dann schenkt er Rita ein Grinsen, während sein Daumen neben einer fetten Peniszeichnung liegen bleibt, die das Titelblatt des ersten Faustteils verunstaltet. »Und das ist noch gar nichts. Du solltest sehen, was sie seinerzeit in Moskau in der Bibel hinterlassen haben.« Hastig nimmt Rita einen großen Schluck, um ihre Verlegenheit zu verbergen. »Aber warum?« Sie hustet und hebt noch einmal an. »Wieso lasst ihr das zu?« »Aus Neugierde«, erklingt da eine dunkle Stimme hinter ihnen. Überrascht wendet Rita sich um. Logos ist unbemerkt an die drei herangetreten. Aus der Nähe bemerkt sie, dass er auf der Stirn eine Narbe trägt, die sich bis zu seinem Auge zieht. Er blättert weiter durch die eng gedruckte Ausgabe von Goethes Faust. Zwischen den Zeilen des Stücks haben unbekannte Hände Notizen hinterlassen. Mal sind es ein paar Worte und Satzfetzen, dann wieder ganze Szenen, die am Rand des Buchs notiert sind. »Viele Hunderte an Kommentaren und Gedanken«, sagt Logos und weist auf die geschwungene Schrift. manche davon beinahe so alt wie die Ausgabe selbst. Dieses Buch verändert sich durch jeden Menschen, der es in der Hand hält. Er sieht Rita von der Seite an und deutet auf den gläsernen Stab in ihrem Drink. Willst du selbst etwas darin hinterlassen? Jetzt erst bemerkt Rita, dass es sich bei dem Ornament in ihrem Cocktail um mehr als eine einfache Zierde handelt. Der rosafarbene Glasstab ist kunstvoll gedreht und läuft zu einer zierlichen Spitze aus. Es ist ein gläserner Füllfederhalter, der die Tinte in den eigenen Spiralen hält. Fasziniert dreht sie das Instrument in ihren Fingern und lässt den Daumen über die scharfe Spitze fahren. »Ich weiß nicht«, stammelt sie. Dafür, dass ihr Drink keinen Alkohol enthält, fühlt sich ihre Zunge schwer an. »Wie du willst«. Mit einem Schlag klappt Logos das Buch wieder zu und bringt es zurück zum Regal. Erika schüttelt den Kopf. »Als ob wir noch mehr Versionen des alten Schinkens bräuchten«, murmelt sie abschätzig, während sie Logos hinterherblickt. Alte, weiße Männer, die über Himmel und Hölle schwadronieren, ohne sich darum zu kümmern, was sie auf ihrem Weg anrichten. Mühsam versucht Rita, sich an vergangene Schulstunden zu erinnern. »Ich weiß gar nicht mehr genau, wovon das Stück handelt. Gab es da nicht einen Pakt?« »Es ist immer die alte Leier«, unterbricht Erika mit einer wegwerfenden Geste. »Ein armer Kerl, der bereit ist, dem Teufel seine Seele zu verkaufen. Was dem das nutzen soll, hat sich noch keiner gefragt.« Sie schnaubt. In einem langen Zug leert sie ihren Drink und stellt das Glas ab. »Stell dir vor, er kann sich wünschen, was immer ihm beliebt. Geld, Macht, Wissen. Und das Einzige, was ihn interessiert, ist die Jungfernschaft irgendeiner dummen Gans.« »Wundert dich das vielleicht?« tönt Kaya von der Seite. »Das ist schließlich das Einzige, was für die Menschheit von Interesse ist. Ansonsten wäre unser Geschlecht seit langem ausgestorben.« Er kommt hinter der Bar hervor, in jeder Hand eine Flasche. Seine Augen glänzen trunkend, als er sich nun an Rita heranschiebt. »Was würdest du vom Teufel verlangen, wenn er dir einen Wunsch gewährt?« Rita zuckt auf ihrem Stuhl zurück. Was für eine unnütze Überlegung. Mit einem Mal ist ihr Kayas Nähe unangenehm, ob es nun an der Alkoholfahne liegt oder an der allzu intimen Frage. In Wahrheit denkt sie selten über Themen wie Religion und den Teufel nach. Die Vorstellung eines ewigen Höllenfeuers kommt ihr zugleich zu grausig und zu absurd vor, als dass sie sich damit befassen möchte. »Sag schon«, raunt Kaya nah an ihrem Ohr. »Was wäre wohl dein innigster Wunsch?« »Lass sie in Ruhe«, herrscht Erika ihn an. Sofort schreckt Kaya zurück, die Hände mit den Flaschen entschuldigend gehoben. »Nicht jeder ist so ein schwanzgesteuerter Idiot wie du. Was glaubst du denn, dass jede Frau nur darauf wartet, dass du sie beglückst?« »Schon gut, kein Grund, gleich aus der Haut zu fahren.« Kaya sieht verzeihungsheischend zu Rita herüber. »Es ist schließlich nichts passiert, nicht wahr?« »Nein, natürlich nicht«, will Rita mechanisch antworten. »Ist schon in Ordnung.« Dann schüttelt sie den Kopf. Sie dreht den Glasstift zwischen ihren Fingern und blickt zu Erika hinüber. »Ich wünschte, ich wäre mehr wie du. Ich wünschte, ich würde mir nicht alles gefallen lassen.«
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.